Ja, so groß ist der Herr. Wir preisen dich, Herr. Liebe Brüder und Schwestern aus Echandon und aus dem Grand Lausanne, es ist uns eine Freude, heute wieder bei euch zu sein, hier in Echandon, an diesem sonnigen oder fast ganz sonnigen Sonntag hier. Pfingsten. Warum Pfingsten? Wir befinden uns in dieser speziellen Zeit für die Kirche zwischen Ostern und Pfingsten. In nächste Woche, in zwei Wochen, kommt dann die Auffahrt, das zelebrieren wir dann. Und dann kommt ja Pfingsten. Und Pfingsten, das ist der Geist, das ist der Geist der Kirche, ja, das ist der Geist Gottes. Und deshalb wollte ich heute über Pfingsten predigen. Und ich habe hier ein paar Bilder. Also zum Text heute. Wir sind in Apostelgeschichte natürlich Kapitel 2. Oh, das ist Pfingsten. Dort wird es erzählt, was dann passiert. Und ihr kennt die Geschichte natürlich, oder? Da ist Jesus schon auferstanden. Er ist mit den Aposteln, mit den Jüngern auf Erde gewesen, schon wieder auferstanden, aber auf Erde gewesen, in Fleisch, ist mit ihnen gewesen und dann kam die Auffahrt. Er ist gegangen in den Himmel und er hat dann etwas versprochen, er hat gesagt, ich werde euch den Geist schicken, oder den Tröster. Und das hat er dann gemacht an Pfingsten. Und dieses Pfingstereignis wird dann erzählt im Kapitel 2 von Apostelgeschichte. Und dann kommt so ein Donner vom Himmel und dann Zungen wie aus Feuer, die vom Himmel runterkommen und legen sich auf die Apostel und auf die Jünger und plötzlich fangen sie an, in Zungen zu sprechen und in fremden Sprachen. Und das ist wirklich ein übernatürliches Ereignis, das da passiert. Und ich möchte das eigentlich zuerst mal ein bisschen in Kontext setzen, was da genau passiert an Pfingsten. Was ist das überhaupt für ein Datum? Warum Pfingsten? So ein paar Bemerkungen zum Datum. Oder Pfingsten, das Datum war schon damals ein wichtiges Datum für die Israeliten, oder? An dem Tag, wo das Ereignis da von Apostelgeschichte Kapitel 2 passiert, war da ein jüdisches Fest. Das war das Fest von Schavuot. Und das passierte immer 50 Tage nach dem jüdischen Pessachfest, gab es immer so ein spezielles Fest. Und nach Levitikus, Kapitel 23, Vers 16, wissen wir, dass sieben Wochen nach dem Pessachfest, nach dem Pessach-Schabbat, also sieben Wochen, sieben mal sieben, plus ein Tag nach Levitikus, also immer am ersten Tag der Woche, also immer an einem Sonntag, ein neues Speiseopfer gefeiert wurde von den Israeliten. Das war das Fest von Schavuot. Schavuot heißt Fest der Wochen, weil da eben die Wochen gezählt wurden seit von Pessach, sieben Wochen bis zum Fest der Schavuot, also sieben Wochen plus ein Tag. Das Fest der Wochen, auch genannt Fest der Ernte oder Fest der ersten Früchte. Das war wirklich ein jüdisches Fest, sehr wichtig, im Alten Testament festgelegt. Und nach jüdischer Tradition wissen wir auch, dass die Tora den Israeliten 50 Tage nach dem Exodus aus Ägypten gegeben wurde. Also diese 50 Tage sind sehr wichtig. Es gab also an diesem Tag, wo das Ereignis von Pfingsten passiert, es gab an diesem Tag eine jüdische Erwartung bereits. Sie hatten ja historisch das Gesetz erhalten am Berg Sinai an diesem Tag, 50 Tage nach dem Exodus. Und sie erwarten also schon etwas. Und jetzt werden sie aber sogar etwas Besseres erhalten. 120 Jünger sind an diesem Tag versammelt mit den Aposteln. Und wir sehen sofort diese Multiplikation. Von 12 Aposteln waren es jetzt schon 120 Jünger, also schon verzehnfacht, also multipliziert durch 10. Wir sind schon bereits in einem Multiplikationsmoment der Kirche. Von Jesus zu 12 Aposteln, dann zu den 70 Jüngern. Ihr wisst ja, er hat ja 70 Jünger auf den Weg geschickt. Und dann sind es jetzt schon 120. Und eben gleichzeitig ist dieses Fest von Shavuot in Jerusalem. Und da kommen Leute von der jüdischen Diaspora aus der ganzen Welt. Wir sehen im Kapitel 2, es gibt die Präsenz der jüdischen Diaspora und von Proselyten aus allen Nationen. Und der Text in der Bibel sagt uns, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel waren alle da. Also jüdische Leute, vielleicht aus Griechenland, aus Rom waren da, aber auch nicht-jüdische, die doch vielleicht zum Judentum gekommen waren und dann nach Jerusalem kamen, um dieses Shavuot-Fest zu zelebrieren. Ja, kamen alle aus allen Nationen. Und plötzlich hören sie die Jünger in ihren eigenen Sprache sprechen. Römer, Juden, Proselyten, Kreter, Araber, sagt die Bibel, wir hören sie in unseren Sprachen. Kapitel 2, Vers 11. Und alle wundern sich natürlich und einige haben Zweifel und denken, dass die Jünger einfach betrunken sind. Sie denken, sie haben einfach süßen Wein getrunken, sind einfach betrunken und deshalb lallen sie einfach so in fremden Sprachen. Sie sind einfach betrunken. Und dann kommt also der Petrus. Und der Petrus wird jetzt seine berühmte Rede halten. Eine richtige Klarstellung, in welcher er aus dem Alten Testament zitieren wird, aus dem Buch Joel insbesondere. Und das bringt uns jetzt wirklich zum Alten Testament. Und das wollte ich zeigen, weil heute möchte ich zeigen, dass Pfingsten, dass das Versprechen des Heiligen Geistes eigentlich ein Versprechen vom Alten Testament schon ist, das sich jetzt erfüllt hat im Neuen Testament. Ja, das ist nur so ein Bild, so Pfingsten, das Fest von Shavuot, das ist so eine alte orthodoxe Illustration. Ihr seht so, die Zungen kommen auf die Jünger und sie sind so, der Heilige Geist ist hier dargestellt. Das ist dieses Ereignis. Aber jetzt zum Alten Testament. Der Geist, der Heilige Geist, wird schon vielfach erwähnt im Alten Testament. Ja, nicht nur im Neuen. Schon im zweiten Vers der Bibel, Genesis, Vers 2, Kapitel 1, bei der Schöpfung. Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Im zweiten Vers der Bibel, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dann später, Menschen werden zur Führung ausgerüstet für Gott, für Missionen für Gott. Im Deuteronomium Kapitel 34, Vers 9, Josua war vom Geist erfüllt. Wir lesen, Josua war vom Geist erfüllt für seine Mission. Im Buch Richter 14, Vers 6, da kam der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriss den Löwen mit bloßen Händen. Ihr kennt alle die Geschichte von Simson. Er hatte so übernatürliche Kräfte. Und die Bibel sagt, da kam der Geist des Herrn über Simson und gab ihm diese besonderen Kräfte. Im Buch Samuel, im 1. Samuel 16, 13, David, der Geist des Herrn war über David von diesem Tag an. Der Geist des Herrn hat David ausgerüstet, ja? Im 4. Mose, Buch Numeri, Kapitel 11, Vers 17, die 70 Ältesten Israels, die auserwählt werden. Gott sagt zu Mose, ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht, und lege ihn auf sie. Also Gott braucht den Geist, den er auf Mose gelegt hatte, um diese 70 Ältesten Israels auszurüsten, ja, für ihre Mission. Also wir sehen da wirklich, der Geist ist aktiv im Alten Testament. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied. Die Wirkung des Geistes im Alten Testament bleibt jeweils auf bestimmte Menschen beschränkt. Es gibt kein Ausgießen des Geistes auf die ganze Nation Israels. Es sind immer bestimmte Leute, Simson, David, Josua. Nie wirklich ein gesamtes Ausgießen. Und zudem konnte man den Geist auch verlieren. Wir sehen das mit der tragischen Geschichte von Saul im ersten Buch Samuels. Der Geist des Herrn war von Saul gewichen, sagt die Bibel. Also durch sein Verhalten, er hatte ja den Geist, aber durch sein Verhalten hat er den Geist verloren. Der Geist hat ihn verlassen. Das konnte also auch passieren. Also wir sehen, dass das Wirken des Geistes im Alten Testament noch ziemlich eingeschränkt war. Beschränkt auf Personen und beschränkt auf die Israeliten. Das schließt natürlich nicht aus, dass Gott durch seine allgemeine Gnade auch damals andere Nationen bereits berührte in dieser Zeit. Das will ich nicht ausschließen durch die allgemeine Gnade. Ich war gerade die letzten zwei Wochen in Indien und das war gerade interessant. Also es war eine Geschäftsreise, aber ich habe dort gesehen, was die seit 5000 Jahren an Traditionen haben. Ich möchte das nicht nur sagen, dass es nur Animismus oder vielleicht Schamanismus ist. Das einfach so zu sagen, wäre vielleicht ein bisschen zu simplistisch. Ich denke, dass Gott mit seiner allgemeinen Gnade auch schon vor 5000 Jahren gewisse Sachen gemacht hat und gewisse Leute in spezieller Weise berührt hat. Okay? Also das möchte ich hier nochmals ganz klar stellen. Hier. Aber insgesamt, nochmals zum Alten Testament, insgesamt war die Dispensation des Geistes ziemlich unvollständig im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testaments. Ziemlich unvollständig, sie war individuell und sie war sehr lokalisiert und sehr wenig dauerhaft. Und jedoch erwartete Israel bereits ein breiteres Ausgießen des Geistes Gottes, nicht nur extern und individuell, aber als eine echte innere Erneuerung der Nation. Das hat Israel erwartet und das sehen wir auch im Alten Testament. Israel erwartet ein Ausgießen des Geistes. Mose verlangt es im Buch Numeri, Kapitel 11, Vers 29. Er verlangt diesen Geist für das ganze Volk. Er spricht zu Gott, er sagt, Gott, gib den Geist dem ganzen Volk. Nicht nur mir, dem ganzen Volk. Er will das für das ganze Volk. Jesaja erwähnt es im Kapitel 32 und in 44. Er erwähnt das Versprechen dieses Ausgießens auf die ganze Nation. Ezekiel, Kapitel 36, sagt, je mettrai, ich habe den Text hier auf Französisch, je mettrai mon esprit en vous, sagt Gott, je mettrai mon esprit en vous, ich meine meinen Geist in euch setzen, je mettrai mon esprit en vous. Und natürlich Joel, das Buch Joel, den Petrus zitieren wird im Kapitel 2 von Apostelgeschichte. Und das ist hier der Kern wirklich dieses, er fasst alles zusammen hier mit den Zitaten von Joel. Also, Joel spricht von einem Tag des Gerichtes im Buch Joel, das Petrus zitiert. Joel spricht von einem Tag des Gerichtes, aber auch von einem Tag des Segens für Israel. Er spricht vom nahenden Tag des Herrn, wenn ein Heer gegen Israel aufläuft und er verurteilt Israel auch für seine Taten. Aber auch er verurteilt andere Nationen, die gegen Israel zu weit gegangen sind, zum Beispiel Philister, Edom, die Edomiten, Ägypten. Und es ist Gottes Gericht über alle Völker. Aber Gott macht da in Joel auch einen Aufruf zur Buße und verspricht seine Gnade. Er verlangt eine innere Bekehrung von Israel. Er sagt in Joel Kapitel 2, Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Weil die Israeliten aber immer, wenn sie etwas falsch gemacht hatten und sie wollten Buße tun, haben sie sich die Kleider zerrissen, sich in Asche gelegt und so, sie haben alles so gemacht. Aber Gott sagt hier, nein, zerreißt nicht eure Kleider, hört auf damit, zerreißt eure Herzen. Die wirkliche Buße, es muss euch wirklich leid tun im Herzen, was ihr gemacht habt. Oder das, er sagt das, er verlangt diese innere Bekehrung von Israel. Und Joel spricht dann auch von einer neuen Hoffnung. Er spricht von Getreide, neues Getreide, neuer Wein, neues Öl und das Ausgießen des Geistes. Er sagt, da werde ich in Zukunft ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Nicht auf eine Nation, auf alles Fleisch. Das heißt auf alle Nationen, auf alle, auf alles Fleisch. Es geht also wirklich um die Versammlung des Volks Gottes. Das heißt Männer und Frauen aus allen Nationen. Es ist die unendliche Gnade Gottes und es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Heiden. Es ist eine wunderbare Hoffnungsbotschaft für die ganze Welt, die darin liegt. Und die ist heute teilweise erfüllt. Jesus ist gekommen, der Geist ist auf die Kirche gekommen, aber Joel spricht dann auch von weiteren Zeichen, die meiner Meinung nach noch nicht ganz an Pfingsten stattgefunden haben und sie sollen später stattfinden wahrscheinlich. Und Petrus unterstreicht in seiner Rede den Zusammenhang mit Joel und Pfingsten. Das sieht man im Kapitel 2 Apostelgeschichte. Pfingsten ist wirklich auch ein Versprechen von Jesus. Also es ist der erste Punkt ist ein Versprechen im Alten Testament, aber zweiter Punkt, es ist ein direktes Versprechen von Jesus. Jesus hat das mehrfach versprochen in Lukas, in Johannes und auch in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 5. Da verspricht Jesus, dass er den Geist, den Tröster, senden wird. Der letzte Satz von Jesus vor seiner Auffahrt, der letzte Satz von Jesus auf Erden, im letzten Satz geht es genau um den Geist. Er verspricht in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 5, er sagt, ich werde den Geist schicken. Das ist das Versprechen der Kraft des Geistes für seine Jünger und das Versprechen einer Expansion der Kirche. Er sagt in diesem Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Das ist der letzte Satz von Jesus auf Erden, bevor er in den Himmel geht. Letzter Satz. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein bis ans Ende der Erde. Also das muss man sich, wir müssen immer dran denken, das ist seine letzte Botschaft, wenn er hier auf Erden war, das ist die Kraft des Geistes. Und Pfingsten ist also auch der Startpunkt der Kirche, also der universellen Kirche. Pfingsten ist viel mehr als nur ein individuelles Ereignis für eine Person oder für eine kleine Gruppe von Personen, für die Jünger oder für die Aposteln. Es ist viel mehr als das. Es ist der Anschlusspunkt zwischen dem Werk des Geistes im Alten Testament. Wir haben gesehen, der Geist war da, aber sehr individuell, sehr beschränkt. Aber das ist hier jetzt der Anschlusspunkt zwischen dem Werk des Geistes im AT und im Neuen Testament. Alter und neuer Bund. Wir sind in einem neuen Bund mit Gott. Das Wirken des Geistes ist jetzt nicht mehr auf einige Personen beschränkt. Es geht jetzt um die gesamte Kirche, Leib Christi. Der Geist wirkt in ihr. Die einzelnen Mitglieder dieses Leibs werden durch den Geist vereint. Das ist eine lebensnotwendige, vitale Union für die Kirche. Organisch und spirituell. Der auferstandene Christus ist der Haupt dieser Kirche und von seiner erhöhten Stellung aus kann Jesus diesen Geist einfließen lassen in seinen Körper, seine Kirche. Und diese Art von spiritueller Union existierte nicht in Israel. Die Inkarnation von Jesus war dazu notwendig. Aber nicht nur seine Inkarnation, sondern auch sein Abschied von der Erde. Im Johannes 16, Vers 7 sagt er, Jesus, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Es geht hier wirklich um eine mystische Union zwischen Jesus und der Kirche. Johannes 15, Vers 5: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist dieselbe Pflanze. Das ist dieselbe Pflanze. Das ist die Union. Dieses Versprechen geht an alle Auserwählte von Gott. Und das beinhaltet alle, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Es ist die Expansion der Botschaft Gottes für die ganze Menschheit, Juden und Heiden. Die Kirche wird zur neuen göttlichen Wohnstätte, offen für alle Menschen. Eine Wohnstätte offen für alle Menschen. Es ist auch die Umkehrung des Fluches von Babel. Ihr kennt ja die Geschichte von Babel, oder? Als Gott da die Menschen da zerstreut hat, weil sie wollten einen Turm bauen, sie wollten größer als Gott sein, da hat Gott gesagt, nein, das geht nicht. Jetzt werden sie zerstreut auf die ganze Erde und sie werden verschiedene Sprachen sprechen. Hat das so eine Verzettelung der Menschheit veranstaltet, damit die Menschen da nicht eine eigene Sprache haben und zu stark werden. Und was passiert an Pfingsten? Das ist, Gott macht die Umkehrung des Fluches von Babel, das ist in Genesis 11, wenn ihr das nachlesen wollt. Gott hatte die Menschheit verwirrt mit all den Sprachen und sie auf die ganze Erde verteilt. Jetzt löscht er das Hindernis der Sprachen. Die Sprachen spielen keine Rolle mehr jetzt. Und das Ergebnis an diesem Tag von Pfingsten ist, dass aus 120 Jüngern an diesem Tag werden es 3000 an einem Tag. An einem Tag. Von 120 auf 3000. Das ist eine Multiplikation durch 25. Ich habe das ausgerechnet. Das ist die erste christliche Gemeinschaft, das ist der Beginn der Ausbreitung der Kirche. Jeden Tag kamen neue Gerettete dazu, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Jeden Tag kamen neue Gerettete dazu, jeden Tag, jeden Tag. Das ist auch heute noch so, hoffe ich, auf der ganzen Welt, dass jeden Tag neue dazukommen, da bin ich überzeugt, auf der ganzen Welt das passiert. Nicht nur einer, aber mehrere. Es ist jetzt eine Kirche, die ausgerüstet ist für die Mission, mit geistlichen Gaben, nicht nur für den individuellen Genuss, dass ich habe eine Gabe, wunderbar. Nein, aber für die Gemeinschaft der Kirche, Leib Christi. Die Kirche hat deshalb eine absolute Zeugnispflicht. Sie hat eine bessere Ausrüstung jetzt mit dem Geist, um gegen die Sünde anzukämpfen, um Geister zu unterscheiden auch. Das ist eine wichtige geistliche Gabe, dass wir die Geister unterscheiden können und dass wir auch Weisheit haben auf unserem Weg und in unserer Mission. Und Pfingsten ist auch der erste der letzten Tage. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber das ist so. Weil mit Pfingsten beginnt ja der Aufbau der Kirche, des Leibs Christi. Aber dieser Aufbau führt auch im Endeffekt zur Wiederkunft Jesu und zur Endzeit. Die Prophetie von Joel ist an Pfingsten nur teilweise erfüllt, das habe ich erwähnt. Er spricht von anderen Zeichen, die auf die Endzeit zurückführen. Und es gibt eine theologische Debatte über die eschatologische Tragweite, also die Tragweite für die Endzeitlehre, die Tragweite von Joel für die Endzeit. Und ich habe natürlich keine Zeit, darauf einzugehen, aber es ist mein Eindruck, dass die Prophetie von Joel natürlich nur ein Teil hat sich erfüllt an Pfingsten, aber ein anderer Teil kommt wahrscheinlich noch. Aber da haben wir jetzt keine Zeit, darauf einzugehen. Das wäre eine separate Predigt, die wir da machen müssen oder vielleicht sogar eine ganze Serie. Aber nur, ich wollte das nur erwähnt haben. Aber was ganz klar ist, ist, dass natürlich mit Pfingsten beginnt der Aufbau der Kirche. Aber wir wissen ja, was wir alle erwarten, ist die Wiederkunft Jesu und es kommt natürlich auch die Endzeit. Jetzt, was bedeutet das
heute für uns.
Ja, ich denke, wir sollten eigentlich Pfingsten viel mehr zelebrieren, als wir gewöhnlich machen. Weil die Kirche lebt ständig in dieser Pfingstzeit. Nach der Inkarnation, nach der Auferstehung und nach der Auffahrt unseres Retters hat er uns jetzt den Geist geschickt, damit wir vollständig Mitglieder seines Körpers sein können. Das ist es, was wir täglich als Kirche erleben. Wir sind sein Körper und wir werden durch seinen Geist bewegt und lebendig gemacht. Diese Pfingstzeit ist auch die Vorbereitung der Kirche auf die Wiederkunft Christi. Und diese Wiederkunft beschleunigt sich. Es ist nicht wichtig, das genaue Datum zu wissen, wann er wiederkommt. Aber was wir wissen, mit Sicherheit, ist, dass mit jeder Sekunde, die vorbeigeht, mit jeder Sekunde kommt die Zeit näher, wenn Jesus wiederkommt. Das wissen wir, das ist ja mathematisch, oder? Jesus kommt bald wieder. Jesus kommt bald wieder. Und ich habe das erwähnt, oder? 3000 Bekehrte an einem Tag, oder? Das hat man da erlebt an Pfingsten. Und ich habe manchmal so fromme Träume und ich frage mich, könnte das heute noch passieren, dass jetzt an einem Tag plötzlich 3000 dazukommen? Und ich hatte vor einem Monat in Montreux eine Predigt gehalten und in Montreux gibt es ein Montreux Jazz Festival, oder? Und da gibt es ein Auditorium Stravinsky, da passieren immer diese Konzerte, oder? Und mache ich schon ein paar Mal dort Jazzkonzerte und Rockkonzerte auch. Und da passen ungefähr 3000 Leute im Stravinsky, oder? Und ich habe mich nur gefragt, ja, was wird jetzt passieren, wenn jetzt so voll vom Geist erfüllt und jetzt jemand dort gehen würde und jetzt einfach auf die Bühne gehen würde während eines Konzerts, wo 3000 Leute da stehen und sagen, hey, hört mal auf, ich will jetzt mal eine Botschaft geben und anfangen zu beten. Und plötzlich würde sich das ganze Auditorium bekehren hier und 3000 Leute würden dazukommen, oder? Ich habe mir mal überlegt, ja, wäre das wunderbar, oder? Und ich habe manchmal solche fromme Träume, ich würde sagen. Ich habe auch mal gesagt, ja, wenn wir die Taufen zelebrieren, oder, wir machen das in Montreux, machen wir das im See, oder? Ich weiß nicht, wie er das hier macht, oder? Aber wir machen das im Lac Clément, oder? Und da ist nur die kleine Kirche dabei, 20, 30 Leute von Montreux. Und ich habe immer gesagt, ja, eigentlich müssen alle Gläubige aus der Region müssen da kommen, weil das ist so ein Fest, oder? Da müssen wir Tausende von Leuten und vielleicht die ganze Bevölkerung müssen da kommen und berührt werden von dieser Sache, oder? Dass wir jetzt eine Taufe zelebrieren, oder? Das sollte eigentlich, alle Gläubige sollten das zelebrieren. Und ich habe manchmal solche Träume. Aber das sind nicht nur Träume, Weil es gibt auch heute noch spektakuläre Erweckungen und Ereignisse, die wir nicht rationell erklären können, warum das jetzt passiert, oder? Es gab jetzt gerade vor ein paar Monaten, oder? Habt ihr vielleicht gehört, oder? In Asbury, oder? In den USA, das ist so eine Bibelschule, theologische Schule, Bibelseminar, und da gab es immer so eine Jugendgruppe, sie haben ja immer so, glaube ich, am Montagmorgen einfach ein Lobpreis, Gebet, Treffen gemacht, 10 Leute, 20 Leute und an einem dieser Montage haben sie einfach nicht mehr aufgehört, einfach weitergemacht oder nach dem Gebet. Und sie einfach ein paar Leute dazu gestoßen, ein paar andere Studenten sind gekommen und es hat einfach nicht aufgehört, oder? Sie haben einfach weiter gelobt und weiter gebetet. Und das hat sich dann rumgesprochen, da sind Leute aus den umliegenden Dörfern gekommen. Und es ist weitergegangen, ein Tag, zwei Tage, dann musste der Unterricht auch unterbrochen worden an einem gewissen Punkt. Das ist einfach weitergegangen. Und das ist, ich glaube, es hat jetzt aufgehört, aber es hat jetzt vier Wochen ist es gegangen und sind dann Leute aus anderen Bundesstaaten in den USA danach gekommen. Ich glaube, mehr als 100.000 Leute sind da zu diesem ständigen Gottesdienst gekommen, da in diesen Raum und da sind Sachen passiert, Heilungen passiert und also wirklich ganz viel los mit dem Geist, plötzlich, einfach weil so eine kleine Gebetsgruppe, die sich wöchentlich getroffen hat, einfach da weitergemacht hat. Gesagt, ja, wir werden einfach weiter preisen, weil Lobpreis ist doch so schön, machen wir doch einfach weiter. Und es hat einfach nicht aufgehört. Und Tausende von Leuten sind gekommen und Leute sind auch zum Glauben gekommen. Ich weiß nicht, ob jetzt 3000 gewesen sind, die neu zum Glauben gekommen sind. Ich habe keine Statistik dafür. Aber ganz sicher sind viele Menschen berührt worden und auch zum Glauben gekommen durch dieses Ereignis. Also, seid ihr vielleicht skeptisch, wie vielleicht die Zuschauer an Pfingsten? Ja, wir hören manchmal, es gibt dies und das, was passiert hier, eine charismatische Erweckung, ein Heilungsdienst irgendwo. Oder ich bin auch generell ein bisschen skeptisch mit diesen Sachen, ich war das immer. Aber wir sollten nicht wie die Zuschauer von Pfingsten sein, natürlich, weil wir wissen ein bisschen mehr über den Geist in unserem Leben. Deshalb sage ich, geht und sieht es einfach. Ihr könnt ja Geister unterscheiden. Das ist ja auch eine geistliche Gabe, die ihr habt. Ihr könnt ja gehen und auf Französisch sagen wir discerner. Il faut discerner. Je dis toujours, allez voir, s'il y a quelque chose qui se passe. Allez voir, geht hin und sieht. Und ihr könnt ja discerner, ihr könnt ja unterscheiden, was gut ist und was nicht gut ist, oder? Ich würde mich als charismatisch bezeichnen, aber ohne es wirklich zu suchen, oder? Eher als Skeptiker. Bei meiner Bekehrung vor 10 Jahren war ich eher lauwarm als Christ. Ich bin zum Gottesdienst gegangen am Sonntag. Ich habe in der Band gespielt, Bassgitarre. Und das war's, oder? Vielleicht mal in eine Hausgruppe gegangen, oder? Aber viel mehr habe ich da nicht gemacht. Und ich habe gemerkt, irgendwie ist das alles ein bisschen lauwarm. Und das ist irgendwie nicht das Gesamtpaket, oder? Und dann, dann habe ich gebetet so für Beschleunigungen in meinem Leben oder mit meinem spirituellen Leben. Und da hat mich Gott dann in die USA, also meine Firma, aber das war natürlich, Gott hat das gewirkt natürlich und vereinfacht. Und da war ich plötzlich in den USA. Und in den USA ist eigentlich ganz viel passiert, dann auch spirituell. Und es hat wirklich dann eine Beschleunigung gegeben, dass ich dann plötzlich auf der Straße evangelisiert habe und dann auch wirklich Interesse gehabt habe zum Predigen, auch um die Bibel auch ein bisschen vertieft zu studieren. Und es gibt also solche Beschleunigungen und das ist natürlich auch passiert durch den Heiligen Geist natürlich. Was ich sagen wollte ist, du kannst Spitzenmomente erleben auf deinem Weg mit Gott und mit dem Geist. Aber es heißt nicht, dass du geistlicher bist als die anderen. Oder wenn eine Kirche schneller wächst als eine andere, heißt das nicht unbedingt, dass sie spiritueller ist als die andere. Das ist der geheime Plan Gottes, gewisse Sachen in gewissen Momenten zu entwickeln und zu beschleunigen. Wenn er dich ausrüstet, umso besser, weil er seine Kirche mit deiner Hilfe aufbauen wird. Aber wir sollten nicht so persönlich stolz sein über gewisse Gaben oder gewisse bestimmte Beschleunigungen auf unserem Weg. Das ist alles für die Kirche, das ist alles für Gott im Endeffekt. Und was wichtig ist, oder das wollte ich zeigen mit dieser Grafik, oder du kannst auf deinem Weg, kannst du vielleicht mal eine Spitze haben und da geht es wieder ein bisschen runter, oder? Und dann, oder geht es wieder herauf ein bisschen, oder es spielt keine Rolle, vielleicht bist du 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, hast du den Eindruck, es passiert eigentlich nicht viel in meinem Glaubensleben. Aber vielleicht hast du plötzlich eine Beschleunigung, passiert etwas, wow, da ist jetzt wirklich etwas losgegangen. Und vielleicht flacht es wieder ein bisschen ab, oder? Und dann sagst du, jetzt passiert wieder nichts mehr, oder? Und dann kommt wieder so eine Beschleunigung. Und das ist normal, oder? Das ist, so wirkt Gott, so wirkt der Geist in unserem Leben. Das wollte ich jetzt mit dem darstellen. Und das Wunder, vielleicht suchen wir immer Wunder, aber das Wunder ist hier. Das Wunder ist hier und das Wunder ist heute. Wir sollten nicht immer anderswo schauen. Das Wunder von Pfingsten ist hier. Das sieht man hier. Warum gibt es hier eine Kirche nach so vielen Jahren in einem solchen Gebäude? Und
Ich weiß nicht, was war das? Ich glaube, eine Fabrik oder es gibt eine ganze Geschichte, was dieses Gebäude war und warum das jetzt eine Kirche ist. Das hat der Geist bewirkt, dass jetzt dieses Gebäude eine Kirche sein darf, wo hier am Sonntag sich Leute treffen, nicht nur am Sonntag, auch während der Woche und da Gott gelobt wird und angebetet wird. Das ist wunderbar. Also wir sollten nicht immer anderswo schauen. Oder ich hatte mal, in Montreux heißt die Kirche Église ouverte pour les nations. Oder? Das ist wirklich so der Pfingstgeist, oder? Ouverte pour les nations. Und ich habe immer gesagt, sie hätte heißen können Église ouverte nur für die Wartländer, die Christus akzeptieren. Oder und Deutschschweizer ausnahmsweise akzeptiert nach Beratung des Rates der Ältesten. Oder wir könnten solche Kirchen haben, die beschränkt sind, oder? Aber nein, das ist nicht mehr eine geschlossene Gesellschaft. Ihr seid die Kirche Christi, bewegt durch seinen Geist. Und deshalb seid ihr alle eine Église ouverte pour les nations. Alle, hier auch, je suis avec vous tous les jours. Das ist eine Église ouverte pour les nations, auch hier. Das ist der Pfingstgeist. Die gute Nachricht ist nicht mehr beschränkt zugänglich. Ich könnte auf andere Sprachen weiterfahren. Je peux continuer dans plusieurs langues et je sais que ça va être compris par quelqu'un dans la salle. Hein? Ich könnte auf Schweizerdeutsch weiterfahren und ich weiß, dass Leute mich werden verstehen. Puedo continuar en español que también sé que alguien me va a entender. I could continue in English and I know that people will understand what I say. Weil das ist nicht mehr eine Frage der Sprachen. Die Kirche ist nicht mehr eine Frage der Sprachen. On s'en fiche, parce que les langues, c'est pas ça la question. C'est l'esprit, es ist der Geist, ja? Une église ouverte pour les nations, c'est ça, c'est plus une question de langue. Car Dieu a mis fin à la dispersion de Babel. Hat den Fluch von Babel umgekehrt. Weggemacht mit dem Fluch von Babel. Diese Verzettelung mit den Sprachen. Die Kirche ist nicht mehr eine Frage der Sprachen. Also die Wunder. Du musst nicht an Riesenveranstaltungen gehen, um eins zu sehen. Das erste Wunder ist in deinem Herzen. Das ist das Wunder des Glaubens. Das zweite ist, dass der Geist dich hierher geführt hat. Vor 10 Jahren, vor 3 Monaten oder heute zum ersten Mal. Wer ist hier zum ersten Mal heute? Ist jemand hier zum ersten Mal? Nein, okay, also Gott hat dich hierher geführt, eines Tages schon in der Vergangenheit. Und das ist schon mal das Wunder, dass du hierher geführt wurdest. Das ist das Wunder. Deshalb, das hier ist ein Ort der Wunder. Es ist sehr übernatürlich, was hier passiert. Ich habe es gesagt, was war das hier? Eine Fabrik, glaube ich, oder vielleicht könnt mir das nach dem Gottesdienst sagen, was es hier war. Ich habe, glaube ich, eine Geschichte gehört, eine Fabrik, oder da wurde gekauft. Und also es ist nicht einfach so entstanden, oder? Es ist übernatürlich, es ist ein Wunder, dass das überhaupt passiert. Und ich auch, oder? Ein anderes, ein persönliches Zeugnis, oder? In 2019, als ich von den USA in die Schweiz zurückgekommen bin, habe ich gewohnt in einem Keller in Echandon. Habe ich so ein Studio gemietet in einem Keller in Echandon. Ich wusste gar nicht, dass die Kirche hier existiert. Ich wohnte hier in einem kleinen Keller, 1 Kilometer von hier, oder? Keine Ahnung, dass es eine Kirche hier gibt, oder? Also auch wie der Geist führt, dass ich jetzt hier zum zweiten Mal bin, hier, um meine Predigt zu halten. Das ist auch irgendwie, kann ich mir auch irgendwie nicht erklären, warum, wie das sich ergeben hat, oder? Also ohne den Geist passiert das irgendwie auch nicht, oder? Und deshalb sage ich, jetzt ist hier eine schöne Kirche seit Jahren mit viel Raum, Platz und Infrastruktur und mit viel Potenzial für die Zukunft. Das war mein Eindruck letztes Mal, als ich hier war, und das ist auch wieder mein Eindruck heute. Und mein letzter Punkt, weil ich muss Schluss machen, die Gabe des Geistes ist auch ein Marschbefehl für die Kirche. Das ist ein Marschbefehl. Es ist nur nicht einfach eine Gabe des Geistes, die man einfach kriegt und jetzt sagt man, okay, jetzt ist man bequem. Nein, das ist ein Marschbefehl für die Kirche. Das Kamel hatte Durst. Es hat Wasser gekriegt, so viel Wasser, wie es wollte. So viel, dass es nicht mehr durstig sein kann. Ja, dann soll sich das Kamel doch gefälligst auf den Weg begeben. Die Kirche hat eine Zeugnispflicht, eine Missionspflicht. Vielleicht ist das die einzige Pflicht, die die Kirche hat.
Weil die Kirche ist so oder so imperfekt. Sie wird ja von Menschen gebildet, von Sündern. Okay, also sie kann ja nicht perfekt sein, noch nicht. Wir sind ja Sünder. Aber eine Pflicht hat sie, ganz sicher. Das ist die Zeugnispflicht. Und Beschleunigungen können manchmal beängstigend sein, weil vielleicht werden sie deine Gewohnheiten ändern. Ja, vielleicht wirst du gerufen für Straßenevangelisation, vielleicht Mission in einem fremden Land. Vielleicht kriegst du nicht nur neue Freunde, aber vielleicht auch neue Feinde durch die Mission, durch dein Zeugnis. Ja, das gibt es auch, natürlich, auch, sieht man auch in der Bibel. Es gibt also vielleicht Risiken für deine Bequemlichkeit. Es ist eine Freude zu dienen, aber es kommt auch mit gewissen Verpflichtungen. Wir sehen die Geschichte von Stephanus in der Bibel und all die Märtyrer. Und das Wort Martyr heißt ja Zeuge. Also Martyr heißt Zeuge. Das heißt, Zeugnis hat einen Preis. Und in der Schweiz ist es vielleicht nicht lebensbedrohlich heute, wenn man zu Gott steht und ein klares Zeugnis gibt. Aber vielleicht können Blicke töten. Vielleicht können Blicke töten. Oder wenn man, vielleicht haben das die Nachbarn nicht gern, oder? Dass wir sagen, okay, wir stehen zu Jesus, oder? Okay, sie werden uns nicht töten, aber vielleicht mit den Blicken sagen, ja, was sind das für Leute, oder? Das gibt's natürlich, oder? Das gibt's natürlich. Aber anderswo auf der Welt bezahlt man heute noch mit dem Leben, um ein Christ zu sein. Aber gleichzeitig ist das doch der schönste Beweis, dass wir die Gnade Gottes suchen. Wie kann man sonst erklären, dass man ein bequemes Leben ändert oder ein bequemes Leben verlässt? Oder? Ich kann mich erinnern, als ich da neu zur Kirche gegangen bin, das war dann in Murten, in der FEG Murten, vor 10 Jahren, ein bisschen mehr als 10 Jahren, habe ich angefangen zu dienen ich habe Bassgitarre gespielt in Lobpreisgruppe, oder? Und da, ja, ich habe es gern gemacht für die Musik, aber ich war jetzt noch nicht, es war mir nicht bewusst, wie wichtig das als Dienst ist. Und ich weiß noch, ein Morgen, wir hatten die Probe vor dem Gottesdienst und Treffpunkt war um 8:30 Uhr morgen. Und ich bin, glaube ich, mit 45 Minuten zu spät gekommen, oder? Einfach, und nicht mal angerufen, und gesagt, ja, das ist okay, ja, die können schon ein bisschen einspielen und dann komme ich noch. Und da bin ich in die Kirche gekommen und sie waren alle auf der Bühne, haben alle gewartet und noch nicht angefangen zu spielen, bis ich kam. Und da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Da habe ich gedacht, okay, Sebastian, jetzt musst du etwas ändern, das geht nicht. Das ist ernst, diese Sache hier. Weil ich war so in Studentenbands gewesen und so. Und da wurde, wenn ich da nicht gewesen wäre, hätten die einfach gespielt und einfach gejammt und so. Aber nicht hier. Das war jetzt für Gottesdienst. Und die wollten nicht anfangen zu spielen, bevor das ganze Team da war. Sie haben einfach schön gewartet und übrigens auch gar keine Kritik gemacht, warum du kommst zu spät oder gar nicht böse reagiert, weil sie wussten auch, ich bin ein Neuer, ich bin jung im Glauben und so. Aber sehr tolerant, oder? Einfach gewartet, ja, komm nur, du kannst spielen jetzt, oder? Sehr tolerant. Aber ich habe dann selber gemerkt, oder? Das geht nicht, ja, das ist ernst. Sie warten auf dich und das ist nicht nur einfach, um schnell mal Musik zu machen. Es geht um Gott, es geht um Lobpreis, oder? Das hat mich immer geprägt und das hat schon ein bisschen, da habe ich eben gemerkt, ja, was ist das? War ich ein bisschen lauwarm in meinem Glauben, oder? Bekehrt, aber okay, und was jetzt? Was ist jetzt der nächste Schritt, oder? Und deshalb habe ich nachher auch für Beschleunigungen gebetet, weil ich sage, ja, ich will eigentlich weiter wachsen mit dir, Gott, oder? Ja, und deshalb, bei der Introduktion vorher, das Thema war, was strebe ich an, oder? War eigentlich die Frage, was strebe ich an, hast du gesagt, oder? Und ich würde sagen, dass die Frage ist nicht so sehr, was strebe ich an, sondern was strebt Gott mit mir an? Was strebt der Geist mit mir an? Weil das Ego, wir streben immer nach etwas, oder? Wir streben nach vielen Sachen, oder? Aber die Frage ist immer, ob diese Sachen von Gott sind, oder? Das muss man sich immer fragen, hinterfragen. Ist mein Ich, was ich, mein Ego, was ich strebe, ist das wirklich von Gott oder ist es nur mein Stolz, meine Bequemlichkeit, mein Ich, oder ich will größer werden, oder? Und das war ein bisschen mein Erlebnis mit dieser Lobpreisband damals, oder? Ich wollte gern da spielen, die Musik, ich hatte gern Musik, auch Lobpreismusik, das war alles okay. Aber es war mehr für mich, nicht wirklich für die Gruppe. Und da habe ich gemerkt, du musst etwas für die Gruppe, für die Kirche, das ist Leib Christi, oder? Das ist wichtig, das müssen wir uns immer vor Augen führen. Ja, deshalb wandelt im Geist, Galater 5, Vers 16. Ich denke, das wollte ich euch auf den Weg mitgeben. Wir haben alle zumindest eine Pflicht, das ist die Pflicht, Zeugen Christi zu sein. Und in diesem Sinn sollten wir wirklich im Geist wandeln. Marchez par l'esprit, ja, auf Französisch, wandelt im Geist. Das ist unsere Pfingstzeit, heute und jeden Tag, bis Christus wiederkommt. Amen.